Guten Morgen. Ich hoffe, Sie sind alle gut ausgeschlafen oder haben wenigstens schon Kaffee getrunken, weil heute wird das Thema ein bisschen gedankenlastig. Sie haben ja vermutlich schon mitbekommen, heute geht es um Vergebung. Und ich finde, gerade Vergebung ist eines der wichtigsten Themen und auch ein super aktuelles Thema, gerade bei uns in unserem Leben. Ob jetzt nun jemand uns um Vergebung bittet oder wir jemanden um Vergebung beten müssen, irgendwie kommen wir damit immer in Kontakt. Und wie heißt es so schön? Ein guter Christ kann immer alles vergeben. Stimmt das? Können Christen alles vergeben? Lassen Sie uns das heute gemeinsam herausfinden. Ich habe dafür ein kleines, kurzes Gedankenexperiment vorbereitet. Wer von Ihnen hat so ein richtig schönes Auto oder irgendwie einen Gegenstand, der richtig wertvoll ist, der Ihnen richtig viel bedeutet? Stellen Sie sich vor, ich leihe zum Beispiel dieses Auto aus und fahre es ganz bewusst gegen das Gemeindehaus. Sind Sie garantiert nicht glücklich mit. Ich glaube nicht, dass Sie dann Freudentanz machen, sondern eher andersrum. Und gerade wenn ich es mit Absicht gemacht habe, ist es dann leicht zu vergeben? Ich glaube, gerade bei Sachen, die uns wichtig sind, die uns total viel bedeuten, gerade da fällt es uns schwer zu vergeben. Weil ob mir jetzt nun jemand mein Eis weggegessen hat oder nicht, das ist mir doch egal. Das kann ich gut vergeben. Aber wenn mir dieses Eis alles in meinem Leben bedeutet, ist es dann noch so leicht? Jetzt haben wir schon so viel über Vergebung gesprochen, aber was ist denn jetzt eigentlich Vergebung? Wikipedia definiert das ganz interessant. Vergebung ist eine Bewältigungsstrategie, die um ein tatsächliches oder angenommenes Fehlverhalten anderer mental akzeptieren zu können, ohne irgendeine Reaktion des anderen, etwa ein Schuldeingeständnis, Reue, eine Entschuldigung zu erwarten oder Gerechtigkeit wie Vergeltung oder Strafverfolgung zu fordern. Also das ist quasi wie mit einem Anwalt. Wenn Sie einen Anwalt beauftragen, um irgendeine Sache zu regeln für Sie, dann sind Sie nicht mehr der Handelnde. Aber irgendwie sind Sie trotzdem in dem Prozess mit drin. Das heißt, der Anwalt klärt für Sie die Sache, aber Sie sind trotzdem indirekt beteiligt. Und der Herr Schahn hat das vorhin schon so schön angesprochen. Wenn wir vergeben, dann geben wir die Schuld ab, das heißt an Gott. Das heißt, quasi wir sind immer noch mit drinne, aber die Schuld steht jetzt nicht mehr zwischen uns, sondern die Schuld steht jetzt zwischen Gott und dem anderen. Und wir haben gerade ein sehr passendes Gleichnis gelesen in Matthäus 18, was wirklich diesen Punkt von Vergebung, ich finde, für mich sehr interessant aufgeschlüsselt hat. Und zwar dieses Gleichnis beginnt mit einem König. Und dieser König rechnet ab, und zwar mit seinen Dienern. Und diese Diener haben seine Güter verwaltet. Das heißt, man bringt jetzt nun einen Diener vor ihn und der schuldet ihnen richtig, richtig viel Geld. Hier steht eigentlich vorhin, war ein Millionenbetrag. Eigentlich stehen hier 10.000 Talente. Was genau das ist und wie viel das klären wir gleich noch. Aber Sie müssen sich vorstellen, das ist ein riesiger Betrag, 10.000 Talente. Und dieser Diener kann den Betrag nicht zahlen. Dieser Diener geht jetzt vor den König auf die Knie und er bittet ihn um einen Schuldaufschub. Er bittet ihn um eine Hilfe. Und der Herr ist hier wirklich barmherzig. Denn er gibt ihm nicht nur diesen Schuldaufschub. Der Diener sagt nur, ja, ich will noch ein bisschen Zeit, dann werde ich es dir ganz sicher bezahlen. Und der Herr sagt, alles gut, ich erlasse dir diese riesige Summe erlasse ich dir. Und dann passiert das. Der Diener geht vom König weg und er trifft einen anderen Diener. Und dieser Diener schuldet ihm richtig wenig. 100 Denare. Das ist viel, viel weniger. Und diese 100 Denare vergibt der Diener nicht. Er fleht ihn mit den gleichen Worten an. Bitte, gib mir ein bisschen Zeitaufschub. Ich werde es schaffen. Und wisst ihr, weil das so wenig von der Summe her ist, ist es da tatsächlich realistisch, dass er es schafft. Aber der Diener sagt, nein, du kommst jetzt ins Gefängnis. Ich lasse dich abführen. Er ist nicht barmherzig. das kriegen die anderen Diener mit. Und sie gehen zum König und erzählen ihm das. Und der König wird jetzt richtig sauer. Und er sagt dazu, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und der König wird zornig und wirft ihn ins Gefängnis, wo er den Folterknechten vorgeführt wird. Die Geschichte endet für den Diener in einer Riesenkatastrophe. Er verliert seine ganze Schuldvergebung und er hat diese Riesenschuld wieder. Er hatte alles und jetzt ist es wieder weg. Das Gleichnis endet mit dem Satz, so wird auch mein Vater im Himmel jenen von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von Herzen vergibt. Um diesen Text etwas genauer verstehen zu können, müssen wir uns bewusst machen, um was es sich bei diesem Text handelt. Es ist ein Gleichnis. Ein Gleichnis ist eine Beispielgeschichte für das Himmelreich. Die verwendet Jesus, um uns das Himmelreich ein bisschen verständlicher zu machen. Und in dieser Beispielgeschichte haben wir jetzt drei Hauptpersonen. Erstens der König und die anderen beiden sind die Diener. Und dieser erste Diener kommt jetzt zum König. Der König steht übrigens für Gott. Er kommt zum König mit 10.000 Talente Schuld. Das aufgeschlüsselt, kann man sagen, ein Talent entspricht 10.000 Denaren. Das macht es vermutlich noch nicht besser. Also ich habe nicht oft bisher in Denaren, nee, gar nicht. Ich habe bisher nichts in Denaren bezahlt. Auf jeden Fall ist ein Denar circa ein Tageslohn. Das heißt, man kann sagen, ein Talent entspricht 10.000 Tageslöhnen. Das heißt, wir haben insgesamt 100 Millionen Denare. Das heißt, 100 Millionen Tageslöhne schuldet dieser Diener ihm. 100 Millionen! Und wenn wir das jetzt einfach mal für Deutschland ausrechnen, kann man so sagen, in Deutschland ist so ein typischer Tageslohn 130 Euro. Quasi, weil der Durchschnittslohn im Jahr beträgt ca. 48.000 Euro. Wenn wir das jetzt teilen, kommen wir auf 130 Euro. Das heißt, wenn wir das jetzt mit den 100 Millionen Denaren, also den 100 Millionen multiplizieren, erhalten wir eine Schuld von 13 Milliarden Euro. Das muss man sich mal vorstellen. 13 Milliarden Euro, das ist richtig viel. Und es wird noch interessanter, wenn man das im zeitlichen Kontext betrachtet. Zu der Zeit gab es einen Mann, der hieß Crassus. Hier kennt man, glaube ich, den Herr Krösus, das war auch ein sehr reicher Mann. Und diese beiden Männer waren für ihren unglaublichen Reichtum bekannt. Jeder wusste, der Crassus hat Geld, daher kommt, glaube ich, auch das Wort krass. Der Crassus hat richtig viel Geld. Heute schätzt man das Vermögen vom Crassus auf 7.100 Talente. Total interessant, oder? Jesus wählt hier ganz bewusst eine Zahl, wo die Leute wissen, nicht mal die Reichsten können das bezahlen. Nicht mal die Reichsten können diese Schuld bezahlen. Also, wer hat jetzt so eine Schuld? Wen spricht diese Bibelstelle an? Wer ist damit gemeint? Garantiert jemand richtig Schlimmes, oder? Könnte es sein, dass hier, wenn man an schlimme Menschen denkt, ganz oft Adolf Hitler, könnte es sein, dass hier vielleicht Adolf Hitler gemeint ist, der den Zweiten Weltkrieg provoziert hat und irgendwie so indirekt am Tod von 80 Millionen Menschen schuld ist? Oder könnte es sich eher hier um Kim Jong-un handeln, also den Diktator von Nordkorea, der viele, viele Menschen wegsperrt, der viele Menschen unterdrückt und der viele Menschen wahllos in Straflager sperrt, darunter auch viele Christen. Oder um Osama bin Laden, der Mann, der maßgeblich für 9/11 verantwortlich ist. Also auch in der Konsequenz richtig viele Menschen getötet hat. Sind damit diese Menschen gemeint? Und wo stehen wir jetzt in diesem Ranking eigentlich? Haben wir so, hier ist Adolf Hitler vielleicht, da ist wer anders, dort ist wer anders und wir sind hier oder eher hier? Um das herauszufinden, müssen wir in die Bergpredigt springen. In Matthäus 5, 22 steht, ich aber sage euch, Jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Da habe ich jetzt ein Riesenproblem. Lass uns das mal hochrechnen. Wir haben ja zum Beispiel die 10 Gebote als ein Gesetz, was uns Gott gegeben hat, weil er gesagt hat, okay, ich weiß, wie das Leben funktioniert. Ich habe es erschaffen. Deswegen gebe ich euch Regeln, in denen ihr dieses Leben perfekt ausleben könnt. Und wie oft brechen wir diese Gebote? Wie oft wählen wir vielleicht die kleine Notlüge, die es total interessant macht, die eine Situation erstmal leicht macht? Wie oft verletzen wir Leute? Wie oft sind wir nicht gut? Wenn wir das jetzt einfach mal hochrechnen, sagen wir mal so 10-mal, 20-mal, 30-mal vielleicht am Tag, einfach so kleine Sachen, wenn es ein unüberlegter Kommentar ist, dann kommen wir am Tag auf 30 Verstöße. Von diesen 30 Verstößen rechnen wir das auf einen Monat hoch, kommen wir auf 930. Und rechnen wir das auf ein Leben von 75 Jahren hoch, kommen wir auf 837.000 Verstöße gegen Gottes Gesetze, gegen die Sachen, wo Gott sagt, das ist gut, so stelle ich mir das Leben vor. Wo wir entschieden sagen, Gott, wir handeln nicht so, wie du es dir vorstellst. Ich vertraue lieber auf mich als auf dich. Und gerade hier ist auch noch nicht eingerechnet, wo wir vor Gott weglaufen. Das heißt, wo wir ganz bewusst Sachen wählen und sagen, okay Gott, ich vertraue nicht auf dein Wort, ich vertraue nicht auf das, was du mir sagst, sondern ich möchte mein eigener Herr über mein Leben sein. Sozusagen, wo wir nicht Gott Herr über unser Leben sein lassen. Ich glaube, da habe ich eine schlechte Nachricht für uns alle. Das ist ein Riesenberg. Das ist ein riesengroßer Berg. Anscheinend gehören wir alle in die Hölle. Das ist jetzt nicht so cool. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich ziemlich froh, dass wir Jesus haben, weil gerade Jesus ja coolerweise für uns gestorben ist. Das heißt, in Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Ich habe so viel Schuld in meinem Leben. Ich könnte diese ganze Predigt heute Morgen nur mit einer Aufzählung damit verbringen, Ihnen zu sagen, wo ich überall total verkackt habe. Das wäre aber nicht sinnvoll. Und wenn wir unsere Schuld zugeben und Jesus um Vergebung bitten und somit auch sein stellvertretendes Opfer am Kreuz annehmen, das heißt, hier heißt es, wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben, dann haben wir das ewige Leben, dann haben wir die Stellvertretung. Und damit sind wir Gottes Kinder. Lasst uns mal wieder zurück zum Gleichnis gehen. Nachdem der Diener diese Riesenschuld vergeben bekommen hat, die Schuld, die zwischen ihm und Gott stand, geht er raus. Und dann kommt ein anderer Diener zu ihm. Kann man sagen, das ist Mensch, Mensch, Diener, Diener und nicht mehr Diener, König. Und sagt, ich habe 100 Denare Schuld bei dir. Und der andere sagt, nein, ich vergebe sie dir nicht. 100 Denare sind ausgerechnet jetzt ca. 13.000 Euro. Das ist immer noch ziemlich viel Geld. Aber hier ist es wirklich möglich, das aufzutreiben in diesem Gleichnis. Und er sagt, nein, nein, ich bin unbarmherzig. Ich lasse dich ins Gefängnis werfen. Er vergibt ihm die Schuld nicht. Unsere Schuld vor Gott ist unglaublich riesig. Unglaublich riesig. Wir haben alle so einen riesen Berg Schuld vor ihm. Das kann man sich ganz gut vorstellen mit dieser Leinwand. Wenn wir annehmen, diese Leinwand ist unsere Schuld vor Gott, dann kann man im Vergleich sagen, das hier ist unsere Schuld, die zwischen Menschen steht. Gott hat uns so viel vergeben. dass es wirklich zwischen uns Menschen viel geringer ist. Viel geringer. Und jetzt landen wir wieder bei der spannenden Frage. Was denken Sie? Können Christen alles vergeben? Ich glaube, ja, das können wir. Christen können alles vergeben, weil uns eine viel, viel größere Schuld vergeben wurde. Und genau so beten wir im Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich glaube, Martin Luther hat recht. Das ist mit die schwerste Sache, die wir im Vater unser beten können. Aber ich glaube, gerade Vergebung ist eine Sache, wo wir immer wieder dran arbeiten dürfen, wo wir uns immer wieder ermutigen dürfen, wo wir uns immer wieder angucken können, was wurde uns von Jesus vergeben? Was hat Gott uns schon alles vergeben? Und wie viel weniger steht zwischen Menschen und mir? Wie viel weniger ist jetzt dieses Eis oder dieses Auto oder, keine Ahnung, die kaputtgehauene Gitarre als die Schuld, die Gott mir vergeben hat? Das heißt, ja, wir Christen können alles vergeben. Und wir haben dazu noch eine einzigartige Möglichkeit. Wir können Gott um Hilfe bitten dabei. Wir haben quasi Kontakt zum Schöpfer dieser Welt. Und wir können mit ihm darüber reden. Wir können Gebete formulieren. Wir können Gebete formulieren und ihn fragen, ob er uns hilft zu vergeben. Und ich bin mir sicher, dass er es tun wird. Ich habe Ihnen eine Geschichte von einer Frau, und zwar Corrie ten Boom, mitgebracht. Diese Frau lebt von 1892 bis 1983. Und sie hat auch unglaublich viel mit Vergebung erlebt. Ihre ursprüngliche Heimat war Harlem, eine kleine Stadt in den Niederlanden, nördlich von Amsterdam. Man kann heute noch das Haus der Familie ten Boom besichtigen. Corries Familie hatte im Dritten Reich Juden in ihrem Haus versteckt. Als das Haus von deutschen Soldaten durchsucht wurde, fand man zwar keine der Versteckten. Allerdings wurden Lebensmittelmarken gefunden. Corrie, ihr Vater und ihre Schwester Betsy wurden verhaftet. Der Vater starb kurz darauf. Corrie und ihre Schwester Betsy wurden in das KZ Ravensbrück gebracht. Im KZ lernten sie das Vertrauen auf Gott, mitten im Leid. Sie übten sich in der Vergebung und in Vertrauen auf Gottes Gnade. Betsy verstarb noch im Lager. Corrie aber wurde irrtümlich, wie sich später herausstellte, kurz vor dem Jahreswechsel 45, entlassen. Ihre Schwester hatte den Vorausgehenden nach Kriegsende, erzählte Corrie ten Boom, in vielen Ländern der Erde von der tiefen Glaubenserfahrung im KZ. Immer wieder betonte sie, wie wichtig gelebte Vergebung ist. Eines Tages wurde ihre Botschaft auf eine sehr harte Probe gestellt. In einem Gottesdienst in München traf sie auf einen ehemaligen KZ-Aufseher, der sie nach dem Gottesdienst ansprach. Er sagte: "Wie dankbar bin ich für Ihre Botschaft, dass er meine Sünden abgewaschen hat." Er reichte Corrie die Hand, doch sie konnte ihre Hand nicht heben. Zu lebendig waren all die schlimmen Erfahrungen im KZ, und so betete sie um die Vergebung von Jesus und kämpfte mit ihnen. Sie kämpfte von innen. Und dann gelang es ihr. Sie konnte dem Mann die Hand reichen, was für sie selbst eine überwältigende Erfahrung darstellte. Wenn wir Leuten vergeben, ist es auch gut für uns. Ich habe es gestern erst wieder erlebt. Ich habe einen guten Freund und vor 2 Wochen haben wir geschrieben, haben gesagt, okay, ich rufe dich an, ich kümmere mich drum. Dann habe ich dies, das, jenes getan, habe aber nicht angerufen. 2 Wochen lang. Das war echt nicht cool. Und dann haben wir gestern 3 Stunden telefoniert und ich habe mich bei ihm entschuldigt. Und klar, das ist eine kleine Sache. Aber es ist eine kleine Sache, die sonst immer zwischen uns steht. Und gerade hier ist der Punkt interessant, dass Vergebung nicht nur wichtig ist, sondern auch gut für uns ist. Ich stelle mir das ganz gerne wie so einen Backstein vor. Einen Backstein mit einer Schnur. Und der hängt um den Hals. Der zieht einen so richtig nach unten. der zieht einen runter. Und dieser Backstein kann diese Schuld sein. Wenn ich nicht vergebe, dann kommt immer mehr. Warum hat er mich angelogen? Warum hat der mein Auto kaputt gefahren? Warum hat der meine Bohrmaschine gegen die Wand geworfen? Ich schaue immer wieder auf diese Schuld und dieser Backstein zieht mich nach unten. Ich kann nicht nach vorne schauen. Wenn wir vergeben, dann schneidet Jesus quasi diese Schnur von dem Backstein durch. Die Schuld steht jetzt zwischen Gott und dem anderen, nicht mehr zwischen uns. Wir können nach vorne schauen. Vergeben heißt hier aber nicht vergessen. Und das will ich nochmal an einem kleinen Beispiel kurz verdeutlichen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine richtig gute Hilti-Bohrmaschine. Und ich leihe mir diese Bohrmaschine aus, ich habe ein altes Haus, muss ein bisschen renovieren. Jetzt nehme ich die Bohrmaschine aber nicht als Bohrmaschine, sondern da ist ein schönes Kabel dran, ich nehme die als Vorschlaghammer. Schön an den Kabel, kann ich die schön rumschwingen, hau damit alles kurz und klein. Am Ende ist die Bohrmaschine hin. Ich habe so meine Arbeit erledigt und es hat gut funktioniert. Die Bohrmaschine ist kaputt. Jetzt komme ich zu Ihnen zurück und gebe Ihnen die Bohrmaschine wieder. Dankeschön, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Das ist garantiert nicht toll. Und ich glaube gerade hier, können Sie mir die Schuld vergeben, dass ich Ihre Bohrmaschine kaputt gemacht habe. Wir können entspannt wieder einen Kaffee trinken gehen. Aber wann geben Sie mir wieder ein Werkzeug, wenn ich Sie nach der Stichsäge frage? Ich glaube, dass gerade hier dann auch Schritte nötig sind, dass man weiß, okay, ich werde diese Stichsäge jetzt nicht als Vorschlaghammer verwenden, sondern ich werde gut damit umgehen. Ich werde sie ordentlich verwenden. Ich werde sie so verwenden, wie man eine Stichsäge verwenden soll. Und wenn Sie das irgendwann wissen, dass ich mit Werkzeug wieder gut umgehe, dann werden Sie mir diese Stichsäge vielleicht geben. Das ist wie so ein Stein. Wenn man diesen Stein, also wenn ich was Falsches mache, lege ich diesen Stein zwischen uns. Und dieser Stein muss abgebaut werden. Irgendwann ist er so klein, dann stecken Sie ihn in Ihre Tasche. Und dann liegt er bei vielen weiteren Steinen. Und es braucht Zeit. Und zum Glück haben wir Gott dabei. Denn ohne Gott könnten wir viele Sachen gar nicht vergeben. Amen.